Heute ist der 14. Juni, der Tag, auf den viele gewartet haben. Heute Abend startet die Fußball-Europameisterschaft und das im eigenen Land. Los geht's, 21 Uhr in München, Deutschland gegen Schottland, also nur noch ganz wenige Stunden bis zum Anpfiff. Da weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, dass jetzt trotzdem noch schnell ein bekennender Fußballfan und Fußballexperte zu mir ins Radio 3 Studio gekommen ist, der Dramatiker und Romanautor Moritz Rinke. Guten Morgen, Herr Rinke.
Guten Morgen.
Toll, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr. Theater und Fußball, das sind Ihre zwei durchaus kompatiblen Leidenschaften und Fußball auch nicht nur vom Sessel oder vom Zuschauerrang aus. Natürlich, Sie spielen mit anderen Kollegen zusammen in der deutschen Autoren-Fußball-Nationalmannschaft des DFB als Stürmer. Und jetzt ist im April Ihr zweites Buch über Fußball erschienen. Ich könnte hier stundenlang sitzen und auf den Rasen schauen. Lauter Liebeserklärungen an den Fußball. Und statt einer Einleitung schreiben Sie über Ihren Sohn, der unbeschreiblich fußballverrückt sein muss und Sie auch, wie Sie es selber sagen, zum Teil ein bisschen in den Wahnsinn treibt. Aber Sie schreiben nicht nur über Ihren Sohn, sondern auch darüber hinaus über Ihre eigene Kindheit. Moritz Rinke guckt auch den kleinen Moritz Rinke an. Wann hat das angefangen? Wann gab es den Urknall für Sie mit dem Fußball?
Also ich glaube, das war die WM 1974. Dieses Endspiel, das war das erste große Fußballspiel, das ich sehen durfte. Deutschland gegen Holland und dann dieses 2:1 von Gerd Müller. War das, glaube ich, erste große, bedeutende Tor, was ich live im Fernsehen schauen durfte. Und auch irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das schon zur Schule ging. Und dann aber auf jeden Fall ganz bewusst 1978 die WM in Argentinien. Und wir hatten natürlich große Moorwiesen im Teufelsmoor in Wobbswede aufgewachsen, wo man dann immer in diese, bis der Abendnebel kam, in den Wiesen gespielt hat und dann im Fußballverein. Und ich war anfangs Torhüter, später dann erst Stürmer. Und es gibt so viele Dinge, an die man sich eben durch den Fußball auch an die Kindheit erinnert. Und Fußball war eigentlich immer auch die Verlängerung der Kindheit ins Erwachsenensein. Und deshalb ist auch dieses Buch eigentlich so eine große Erinnerung an Kindheit und vor allem, was Leidenschaft in der Kindheit bedeutet.
Das ist ganz interessant, wenn Sie das so beschreiben mit den Moorwiesen um Worpswede. Da bekommt Fußball bei Ihnen schon etwas Eichendorfhaftes, wenn ich das so höre. Das ist ganz interessant. Nun hat sich Fußball natürlich irrsinnig geändert seit den Kindheitstagen in den 70er Jahren bis heute 2024. Bedauern Sie das manchmal?
Ja, das bedauere ich schon. Also der Fußball ist natürlich, was das Sportliche betrifft, viel, viel toller geworden und viel spannender. Und wenn man heute Spiele sieht, alte Spiele sieht, dann hat man das Gefühl, die sind in Zeitlupe.
Allerdings, ja.
Ja. Ich merke aber schon, dass ich diese Vorfreude auf Spiele, dass die heute eine ganz andere ist. Der Fußball ist heute viel inflationärer, verfügbarer. Eben jetzt auch im Vergleich zu meinem Sohn ist diese Konzentration auf den Fußball eine andere. Es gibt viel mehr Reizpunkte, es gibt Fußballsimulationen, die mit Hingabe gespielt werden. Es gibt Fußball sozusagen Metaebenen wie YouTuber, die ständig über Dinge erzählen, die ich überhaupt gar nicht wesentlich finde für den Fußball. Also ob welcher Leibwächter von Messi wie viel Geld in der Stunde verdient und was mein Sohn dann alles weiß oder welches Auto Modric fährt, den kroatischen Spieler von Real Madrid, den ich mein ganzes Leben lang verehrt habe und den ich immer für einen bescheidenen Sohn eines Hirten hielt und plötzlich erzählt mir mein Sohn von dem Bentley von Modric. Und also diese ganzen Dinge, die ich eigentlich gar nicht wissen will, die fliegen durch den Kopf meines Sohnes, weil es eben diese Verfügbarkeiten an Fußballwissen so inflationär geworden sind.
Nun ist das Geld so wahnsinnig wichtig geworden in den vergangenen Jahrzehnten ja eigentlich erst beim Fußball. Früher sah das tatsächlich noch anders aus, nicht nur Zeitlupe, da ging es auch nicht so sehr darum, was man da verdient und um das große Auto, von dem Sie gerade berichten. Und trotzdem, obwohl das so eine Kommerzialisierung ist und ja auch so viel Betrügereien und so weiter aufgedeckt wurden, das hält die Menschen nicht davon ab, den Fußball abgöttisch zu lieben. Woran liegt das eigentlich? Kann man das so teilen?
Ja, das ist eigentlich das vielleicht größte Geheimnis des Fußballs, dass bei all den wirklich kriminellen Machenschaften und dem, alle vier Jahre wird das größte Turnier und das schönste Turnier der Welt, eine Weltmeisterschaft, auf die man sich seit Kindheit immer gefreut hat, quasi verkauft und verschachert und an mittlerweile Diktaturen verkauft. Und dennoch sitzen wir dann da, selbst in Katar, und schauen am Ende doch, weil wir uns dieser Liebe eigentlich nicht verweigern können. Und das zeugt eigentlich für diese große Kraft des Fußballs, dass wir das alles immer noch hinnehmen. Das ist eigentlich ein Wunder, dass der Fußball hat längst seine Seele verkauft. Und dennoch sind die, die ihn lieben, immer noch daran, sie irgendwie festzuhalten. Das ist schon sehr besonders.
Wir haben vorhin hier von Arno Orzesek eine Rezension gehört über ein neues Buch von Trojanow und Zeiringer. Es heißt Fans, kurz und knapp. Würden Sie sich selbst als einen Fußballfan bezeichnen, Herr Rinke?
Ja, also ich bin natürlich durch auch ein paar offizielle Tätigkeiten so ein bisschen dem Fansein entrückt, weil ich auch so in offiziellen Funktionen aus meinem Herzensverein Werder Bremen als offizieller Botschafter vorstehe oder beim DFB in der Kultur, in der Akademie dort tätig bin und eben auch durch meine Leidenschaft doch und durch mein Fansein eben auch diesen, davon handelt ja auch das Buch, dass ich viele dieser Fußballgötter, die mich in der Kindheit bewegt haben, dann auch getroffen habe. Also sei es irgendwie Klaus Fischer, neben dem ich mal bei einer Veranstaltung saß und immer versuchte, sein Schussbein zu berühren, unmerklich irgendwie, ohne dass er es merkt oder dass es irgendwie peinlich ist, weil ich von Kindes an immer seinen Fallrückzieher versucht habe zu imitieren. Also der berühmte Fischer-Fallrückzieher oder Uwe Seeler, den ich mal beim Länderspiel im Fahrstuhl traf und immer auf seinen Hinterkopf starrte, mit dem er dieses berühmte Hinterkopftor in Mexiko erzielte. Das ist auch, glaube ich, dieses Buch, dass ich immer wieder merke, wie sehr man eine Leidenschaft auch lebt und wie wichtig auch diese Leidenschaften in der Kindheit sind und wie sie einen das ganze Leben begleiten. Also ich habe zum Beispiel als Kind immer meine ganzen Lebensdaten immer an großen WM-Turnieren ausgerechnet. Also ich wusste zum Beispiel, als ich Abitur machte, da hatte dann Toni Schumacher eine Flanke unterlaufen in einem bedeutenden Spiel. Ich wusste, dass ich, als ich eingeschult wurde, da hatte quasi gerade Deutschland den WM-Titel gewonnen, 74. Und das sind immer so, ich richte das alles immer an
die
Turnieren
Zeitleiste,
aus.
Die eigene Zeitleiste.
Genau, das ist so die Zeitschiene.
Das ist ganz interessant. Das sind ja wirklich Liebeserklärungen, diese einzelnen Essays, Geschichten, die Sie da zusammenfügen in Ihrem Buch. Liebeserklärungen an Idole auch einer früheren Generation sozusagen. Ne? Also das sind auch die Leute, die mir sehr ein Begriff sind. Uwe Seeler zum Beispiel, von dem Sie gerade gesprochen haben. Übrigens auch interessant für die Jüngeren, das mal zu lesen, die heute ganz andere Idole haben wahrscheinlich. Das sind auch welche, die, ja, es ist halt auch ein schnelllebiges Geschäft, Fußball. Und Sie schreiben aber auch über die Leidenschaft von anderen, von Pasolini zum Beispiel, zum Fußball. Die Liebe der Kulturschaffenden zum Fußball ist manchmal so glühend und blind, ich zitiere, dass wir in die Protagonisten alles hineinprojizieren. Wir erwarten sogar, dass die was Erhellendes über die Nibelung sagen können. Warum eigentlich sind das solche Götter?
Ich glaube, Künstler fühlen sich auch diesem Sport sehr nah. Es ging ja Brecht auch, der ein großer Fan des Boxsports und dessen Idol Max Schmeling war. Das ist schon eine Bühne und das ist etwas, was der Fußball schafft. Das werden wir heute Abend wieder erleben. Diese Durchtrennung der vierten Wand. Alle Theaterleute träumen immer davon, dass man die vierte Wand durchbricht und dass man mit dem Publikum verschmilzt. Und das kann vielleicht die italienische Oper, ist da am nächsten noch dran, und eben der Fußball. Also dass man die Menschen so mitnimmt. Und die große Sehnsucht nach dem Sommermärchen jetzt, obwohl wir in ganz anderen Zeiten leben, ist auch, glaube ich, Ausdruck davon, dass eben quasi das Spiel und die Leidenschaft und die Zuschauer ineinander verschmelzen. Und das schafft eben Fußball immer wieder. Und er hat natürlich auch Heldengeschichten, er hat Verlierergeschichten. Er ist schon aufgebaut oft wie ein Drama. Es gibt es gibt 90 Minuten, es gibt quasi ein Narrativ und es gibt ein Vor und ein Danach. Und es ist schon sehr nah an dem, was sich Künstler so erhoffen, an Dramatik und Tragödie und Katharsis und Legende.
Sie haben gerade das Sommermärchen angesprochen. Das wäre eigentlich genau das, was wir gerade jetzt so dringend brauchen würden, dass das Fußball etwas Verbindendes jetzt hat. Halten Sie das für möglich in diesen Zeiten, Gall?
Ich kann es mir jetzt schwer vorstellen, dass wir das nochmal so erleben, weil, also ich bin schon auch sehr, was in Gaza passiert, was in der Ukraine passiert. Das sind, wir haben zur Zeit des Sommermärchens gab es den Irakkrieg. Es gab auch natürlich Kriege und wichtige Entscheidungen und auch dramatische Situationen, aber nicht in diesem Maße. Und ich glaube, dass wir, es wäre schön, wenn es vielleicht eine Art von Unbeschwertheit gibt, aber wie erträgt man die eigentlich mit dem, was gerade quasi so nah um uns herum passiert?
Aber vielleicht ist es gerade jetzt wichtig, auch so etwas zu erleben, oder?
Ja, es wäre schön, auch wieder, dass sich dieses Land auch wieder mal von einer guten, starken und freundlichen und begeisterten Art zeigt.
Ab heute Abend, da startet die Europameisterschaft. Ich spreche im Studio mit Moritz Rinke darüber und da geht's auch gleich weiter. Wir sprechen weiterhin hier über Fußball, heute am Tag des Auftakts der diesjährigen Europameisterschaft der Männer. Das muss man dazu sagen. Darüber spreche ich mit dem Dramatiker und Romanautor Moritz Rinke, ist hier gerade bei mir im Radio 3 Studio. Ja, Sie sind fürs Theater und fürs Fußball, viele Figuren, Fußball, Hauptnebenfiguren auch in Ihrem Buch, über das wir auch gerade sprechen, das im April erschien. Das ist auch wie in einem guten Theaterstück, aber wer eignet sich da ganz besonders gut fürs Theater, für die Bühne?
Ja, das ist immer sehr schwer, den Fußball auf die Bühne zu übertragen, weil er einfach erstmal sehr erkennbar ist als Spiel und das wirkt dann immer ein bisschen verschroben und lächerlich, wenn man dann versucht, wirklich den Sport auf die Bühne zu übertragen. Und er ist auch immer, das hatte ich ja vorhin schon versucht zu beschreiben, mit dieser starken Kraft und dieser wirklich unglaublichen Energie, diese vierte Wand zu durchbrechen und eben diese Verschmelzung von Publikum und Akteuren hinzubekommen. Und das Theater versucht immer davon ein bisschen was zu erhaschen. Mhm. Und es gibt manche Projekte, die dann funktionieren, aber viele sind doch immer nur ein leiser und lauer Abklatsch der wirklichen Fußballenergie.
Also im Moment gibt es ja einige Fußballstücke tatsächlich auf der Theaterbühne. Haben wir gerade Endgame 24 am Gorki, läuft da gerade eine Spielerfrauen am Berliner Ensemble. Fußball auf der Theaterbühne, wer wäre denn eigentlich geeignet? Meine Frage von eben, Jogi Löw auf der Theaterbühne?
Ja, Jogi Löw, ich habe ja mal fiktive, das kommt auch in dem Roman vor, Weltmeisterbriefe an Jogi Löw. Also Jogi Löw schreibt Weltmeisterbriefe aus Brasilien an seine eigene Frau. Das war damals, als ich die für die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb, so eine Art Sommerhit. Die wurden auch ins Badische übersetzt von einer Schauspielerin, die ich kannte. Und ich weiß, dass das halbe Team im Campo de Bahia diese Briefe gelesen hat. Also Podolski, das hat man denen dann immer zugeschickt. Und dann haben sie sich Jogi Löw Briefe vorgelesen. Das ist schon eine Figur, weil er immer so daherkam. Er sah irgendwie aus wie so ein französischer Lyriker, seinem schwarzen Rollkragenpullover. Also man musste ihn ja nicht unbedingt mit Fußball in Verbindung bringen. Und es wird jetzt ein bisschen schwieriger. Nagelsmann ist jetzt nicht so gerade der Typ, den man sich als dramatische Figur vorstellen kann. Und wir müssen mal gucken, vielleicht schreibt das Turnier ja auch ein paar dramatische Momente.
Das werden wir ab heute dann auftags, die nächsten 4 Wochen ganz genau beobachten, genau die dramatischen Momente auch bei der Europameisterschaft. Sie spielen ja nun selbst auch Fußball, Moritz Rinke, in der Autonama. Das finde ich so eine wunderbare Abkürzung. Das ist die Autoren-Nationalmannschaft. Da haben Sie gerade erst vor wenigen Tagen Ihre Europameisterschaft abgehalten. Ich habe nicht gefunden, wer hat denn gewonnen? Ich glaube, 8 Mannschaften waren es.
Ja, das waren 8 Mannschaften. Der Auftakt war in Österreich, also gegen Österreich in München. Und die deutsche Autorennationalmannschaft hat tatsächlich Europameister gewonnen.
Klapp.
Ja, ich konnte.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Ich habe nur das Auftaktspiel machen können. Es ist leider ist am Finaltag mein Vater verstorben und ich bin dann natürlich in die Heimat nach Worpswede gefahren und das ist auch mein erster Termin heute und das ist auch eine ganz gute Ablenkung. Mein Vater der liebte den Fußball sehr, obwohl er immer wollte, dass ich ein Reiter werde. Er hat leidenschaftlich Pferde gezüchtet und wollte mich immer zu einem Springreiter ausbilden. Aber das hat die, und das ist auch ganz bezeichnend, dass mein Vater gemerkt hat, mit welcher, also die Leidenschaft, die er fürs Reiten hatte, hatte ich für den Fußball, und das hat er immer unterstützt und ist oft mitgekommen, nicht so oft wie ins Theater, wo er immer oft sehr stolz saß. Und
aber dann wiederholt sich auch ein bisschen Geschichte, ne? Ihr Vater bei Ihnen am Spielfeldrand und hat den Sohn Fußball spielen gesehen, und jetzt stehen Sie am Spielfeldrand und gucken Ihrem Sohn beim Fußballspielen zu.
Ja, das ist in der Tat auch ganz komisch für mich manchmal, dass ich hinter dem Tor meines Sohnes stehe und dann immer so fliere und ihn so ein bisschen lenke, und da musst du jetzt rauskommen und den Winkel verkürzen und pass auf, du stehst nicht, also immer so kleine, ganz leise, damit ich auch dem Trainer nicht reinrede und so, und ich auch nicht weiß, ob es meinen Sohn nervös macht, aber das ist schon eine sehr zärtliche Angelegenheit, wenn ich so Spiele betrachte und dann auch immer mit diesen schrecklichen, teilweise Vätern der anderen Mannschaften. Also auch diese, das ist ja unglaublich, was auf diesen Spielfeld, dieser Ehrgeiz, dieser übertriebene Ehrgeiz von Vätern
oder auch Müttern. Der auch oft in Gewalt ausartet zum Teil.
Ja, auch ausartet, haben wir jetzt ein paar Mal erlebt.
Erschreckend, was man da so zum Teil liest.
Ja, da muss man eigentlich pädagogische Seminare vor dem Anpfiff noch abhalten mit diesen Eltern.
Das geht gar nicht anders offensichtlich, ne? Ja. Die Autoren-Nationalmannschaft ist das eine, jetzt haben Sie aber die Europameisterschaften hinter sich gebracht und jetzt müssen Sie an den Spielfeldrand und zugucken mit der EM die nächsten 4 Wochen. Ich könnte hier stundenlang sitzend auf den Rasen schauen, das können Sie tatsächlich im Moment am Brandenburger Tor, das ist Kunstrasen, waren Sie schon da?
Ja, Fanmeile? Ich bin ja so ein intimer Fußballliebhaber, dass ich diese großen Public Viewings gar nicht aushalte. Ich werde da auftreten müssen bei einem Spiel, da werde ich dann dahin gehen, aber ansonsten meide ich das eigentlich.
Wo gucken Sie heute Abend das Auftaktspiel?
Heute Abend gucke ich natürlich mit meinem Sohn. Vielleicht hat auch meine Tochter, die noch jünger ist, die 6, Lust zu schauen, die wird wahrscheinlich einschlafen, aber mein Sohn hat natürlich gesagt, er wird heute aufbleiben und mal gucken, wie lange er es schafft.
Sind Sie eigentlich ein leiser oder ein lauter Fußballzuschauer?
Ein leiser. Also, ganz klar, ja.
Natürlich, ganz klar, Ihr Sohn ist dann der Laute?
Mein Sohn ist auch, glaube ich, eher so kontemplativ und betrachtend und analysierend. Und ich kann mich immer erinnern, ich war mal bei Sky eingeladen und saß mit Franz Beckenbauer in diesem Aufenthaltsraum und habe lange mit ihm Fußball geguckt. Und er legte irgendwann so unbedacht den Arm um mich. Und es gibt so ein Foto, wie Beckenbauer und ich da sitzen und so das Spiel betrachten, ab und zu mal mit dem schade und so. So wenig Kommentare, und das liebe ich eigentlich. Ich gucke eigentlich am liebsten mit Leuten, die sich mit Fußball auskennen.
Das ist nicht so einfach, die zu finden auch.
Ja, nicht auf der Public Viewing.
Nein, bei vielen klingt es zwar so, ist aber mitnichten so. Was wäre denn Ihr Tipp für den EM-Sieger am 14. Juli?
Es ist immer ganz schlecht, wenn Experten tippen. Die wissen zu viel,
ne?
um einen richtigen Tipp abzugeben, weil Fußball ist eben dann doch Zufall. Das hat ja Uwe Seeler schon gesagt. Das Geheimnis des Fußballs ist ja der Ball. Und der Ball bestimmt den Zufall. Und der Zufall ist eine große, große Komponente im Fußball. Also jetzt als Experte gesprochen, kann man, glaube ich, das deutsche Team kann schon weit kommen, wenn sie es schaffen, diesen Geist zu kreieren. Und natürlich hat man Spanien und Frankreich und vielleicht sogar mal England schon dann auch auf dem Zettel.
Also was meinen Sie heute Abend? Fangen wir mal noch klein an kurz.
Ja, ich glaube, es wird nicht ganz so einfach, aber ich hoffe mir natürlich auch schon ein Signal und einen Sieg mit mindestens 2 Toren Abstand. Aber es wird gegen die Schotten, das sind leidenschaftliche, und sie werden getragen von fantastischen Fans. Ich habe heute Morgen schon im Radio gehört, was in München los ist. Und
200.000 Schotten und Schottinnen sollen nach Deutschland gereist sein, großartig. Alle im Kilt.
Und einer ist offenbar zu Fuß gekommen.
Das ist auch ganz groß. Das ist noch eine extra Geschichte.
Ja, also man muss die Schotten, glaube ich, auch lieben.
Man muss die Schotten sowieso lieben, und die nehmen auch erfreulicherweise den Fußball mit einer ganzen Menge Humor. Das können ja auch nicht alle.
Nein, das müssen wir noch üben.
Moritz Rinke, ich freue mich sehr, dass Sie hier bei mir im Radio 3 Studio waren.
Vielen Dank.
Viel Spaß heute Abend beim Auftaktspiel. 21 Uhr ist Anpfiff in München. Nochmal sein Buch. Ich könnte hier stundenlang sitzen und auf den Rasen schauen. Lauter Liebeserklärungen an den Fußball. Als Kiwi-Taschenbuch erschienen. 224 Seiten, 14 Euro, das E-Book 12,99 und das alles gleich auch online auf radio3.de.